Ist das an? Ich möchte es gerne ein bisschen anders machen heute Morgen. Das heißt, ihr dürft gerade wieder aufstehen. Bitte. Und ich habe Susan gebeten, noch einen Moment da zu bleiben. Alles drückt so in die Richtung, weiß nicht, ob du das spürst, hörst heute Morgen. Tod, Leben, Traurigkeit, Abschied, Freude, Himmel und Hölle, die Realität dessen, all das schreit so ganz laut. Ich höre diese Stimme und ich habe das auch schon vor dem Gottesdienst so empfunden. Mein Mann hat ja, das haben wir jetzt schon viel gesagt, heute seinen 48. Geburtstag. Ich habe eine Torte oder ich habe ein paar Kuchen gemacht und ich habe Kerzen gekauft. Ich war zu faul, 48 kleine zu kaufen, darum habe ich eine 4 und eine 8 gekauft. Und die lagen gestern auf dem Küchentisch, aber die lagen falsch rum. Die 8 lag vorne und die 4 lag rechts daneben. Und ich sah das und ich dachte, Mensch, Iris, den Kuchen wirst du ihm vielleicht wahrscheinlich auch noch backen. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, versteht ihr? Die Zeit ist ja diese Endlichkeit, unsere Zeit läuft ab. Die Endzeit, wir sind schon lange mittendrin und wir wissen nicht, wie viel Zeit uns bleibt. So, wenn Jesus nicht wiederkommt, bin ich zuversichtlich, ich werde die 84 auch noch auf die Torte stecken. Aber wir wissen nicht, du weißt nicht, wann ist dein letzter Geburtstag? Wann ist das letzte Jahr, wo du das feiern kannst? Du weißt nicht, wie viel Zeit hast du noch? Und manchmal kommt eben auch nicht der vollkommene Wille Gottes zustande im Leben eines Menschen. Sein Alter, was Gott ihm eigentlich zugedacht hat, erreicht er nicht, weil Dinge passieren wie jetzt in Frankreich oder anderswo. Und wir ignorieren den Tod gerne und wir verharmlosen Dinge gerne. Aber ich möchte einfach jetzt aufrufen und ich möchte euch bitten, schließt eure Augen, ich werde kurz beten und ich möchte den Altarruf jetzt machen, nicht am Ende, sondern genau jetzt. Und Vater Gott, ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst, durch den Heiligen Geist. Wir sind vor dir, Gott. Und dein Wort sagt, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, um zu dir zu kommen. Du, Jesus, bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch dich alleine. Wir werden gerettet, nicht aus Werken, so sagt es der Epheserbrief, sondern durch Gnade sind wir errettet. Durch den Glauben an Christus, unseren Erlöser, den, der freiwillig starb, damit wir gerettet werden können. Der am Kreuz bezahlt hat für meine und für deine Schuld. Jesus Christus ist hier. Und wenn du ihm noch nicht dein Leben ganz gegeben hast, du brauchst nicht auf das Begegnungswochenende nächstes Jahr warten oder irgendeinen anderen Tag, dann lade ich dich ein, dass du jetzt nach vorne kommst. Drängel dich an deinen Nachbarn vorbei. Geh durch die Reihe. Mach ein bisschen Tumult. Aber wenn du weißt, du solltest dein Leben mit Gott in Ordnung bringen, du hast es noch nicht gemacht, dann bitte, bitte, komm jetzt. Ich werde einfach mich hier hinstellen. Wir beten Gemeinde, wir gucken nicht neugierig. Streck deine Hände aus zum Himmel, bete Gott an, bete in neuen Sprachen, rede mit Gott und ich warte einfach. Halleluja, Heiliger Geist, berühr du. Berühr du, Gott. Lass Stolz oder Scham überwunden werden. Gib Gott heute Morgen dein Ja. Wenn dein Herz schlägt bis zum Hals, komm her. Ich möchte mit dir beten und dir helfen, Gott zu begegnen heute Morgen. Halleluja. Du kannst auch neu durchstarten. Wenn du Jesus Christus noch nie dein Leben gegeben hast oder wenn du ganz bewusst heute eine Entscheidung treffen willst, dein Leben neu in seine Hand zu geben, dann komm. Komm schnell. Ich will noch eine Predigt halten. Komm jetzt. Komm jetzt. Halleluja. Halleluja. Ganz mutig sein. Alle freuen sich mit. Jesus hat sich nicht geschämt. Schäm du dich auch nicht. Jesus sucht keine halben Sachen bei dir. Jesus sucht deine 100%. Er hat 100% gegeben und er verdient 100% zurück von dir. Und es ist kein Geheimnis, dass du dabei besser abschneidest als er. Er ist Gott, wir sind Menschen. Wir brauchen ihn und er will uns. Seine Liebe ist so gewaltig, dass er den Tod am Kreuz auf sich genommen hat. Halleluja. Und wenn du kannst, einige tun es schon, dann knie dich hin. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Es ist nicht ausschlaggebend, aber es ist eine Möglichkeit, Gott auszudrücken. Ich beug mich vor dir, dass du dich hinkniest. Und ich lade dich jetzt ein, mir ein Gebet nachzubeten. Herr Jesus Christus, du bist Gottes Sohn. Ich entscheide, dass du heute und für den Rest meines Lebens mein Herr sein sollst. Du bist die wichtigste Person in meinem Leben. Was du denkst, was du willst, was dich bewegt, interessiert mich mehr als irgendetwas sonst. Ich gebe mich dir und bitte um Vergebung, wo ich gesündigt habe, wo ich dir nicht vertraut habe. Ich fange heute mein Leben neu mit dir an. Danke. Füll mich mit deinem Geist und gib mir die Kraft und die Willigkeit, dir radikal nachzufolgen, Jesus. Amen. 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 Vielen, vielen Dank. Ist jemand von euch hier, der das so noch nie gebetet hat? Ich weiß, ich kenne euch nicht alle. Ja, dann Marion, standst du auf dem Plan für heute? Erika, du bist auf dem Plan. Darf ich euch nach dem Gottesdienst einladen, nochmal zu Erika, die eben vorne war? Genau, dass ihr euch nochmal kurz trifft. Da gibt's nochmal ein kleines Päckchen und ein paar Gedanken, die euch segnen sollen. Danke, dass ihr das gemacht habt. Der Himmel freut sich. Und ihr euch auch. Amen. Amen. Danke. Halleluja. Halleluja. Dankeschön, liebe Susi. Man kann sich nicht zu viel bekehren. Hast du das schon gewusst? Man kann auch nicht zu viel vergeben. Amen. Aber man kann es zu wenig tun. Und einmal zu wenig kann dramatische Folgen haben. Halleluja. Danke Gott für dein Wort. Danke, dass du das lebendig machst jetzt für mich, für jeden, der da ist. Und dass du durch deinen Geist zu jedem sprichst, durch das, was ich sage und durch das, was du zwischen den Zeilen sagst. Ich liebe dich und ich danke dir für deine Gegenwart, Gott. Amen. Amen. Wie im Kindergarten, das ist meine Überschrift heute Morgen. Es gibt ein Handout, das hat der Bernd für mich erstellt, das ist ja... Ich mache da manchmal Witze, es ist ja so, er ist ja Vollzeit, ne? Und ich bin halbtags. So, manchmal kriege ich einfach die Kurve nicht und nachts schlafe ich so gerne. Aber er hat dann das Handout gestrickt aus meinem Predigtkonzept. So könnt ihr das heute auch mitnehmen mit allen Bibelstellen und so weiter. Ich habe dazu vier Gedanken zu dieser Überschrift. Zunächst mal, was meine ich damit? Vielleicht ist euch das schon klar, ihr habt die Predigtankündigung gesehen. Diesen Satz, das ist ja wie im Kindergarten, den habe ich schon öfter mal gehört. Und auch schon gesagt, wenn ich ehrlich bin. Und was meinen wir, was meinen die Leute, die das sagen damit? Meistens ist damit gemeint, das Wahrnehmen von einer gewissen Unreife, von Egoismus, die Haltung, selber keine Verantwortung übernehmen zu wollen, rummotzen, trotzig sein, heulen, Opfermentalität zur Schau tragen, andere schubsen, hauen, streiten. Der ist nicht mehr mein Freund. Also ich habe 10 Jahre Kindergartenerfahrung, 2x3 und 1x4 Jahre mit meinen Kindern. Die waren nie parallel. Ich habe immer schön Abstand gelassen. Das habe ich 10 Jahre ein Kind zum Kindergarten gebracht und ich kenne die Sätze gut. Das haben wir jetzt zum Abschluss gebracht, diese Phase. Beschäftigen uns jetzt mit der Loslösephase. Und aber dieses, der ist nicht mehr mein Freund, was dann 2 Tage hält und dann ist er wieder der Freund und dann hat er ihn wieder geschubst und dann ist er wieder nicht sein Freund. Das ist eben so diese, ein Teil dieser Kindergartenmentalität. Also das sind die negativen Dinge. Na, wir wissen auch, es gibt auch positive Dinge, Kinder sind toll. Und Jesus sagt, werdet wie die Kinder, damit meint er nicht das Motzen, sondern damit meint er das naive Vertrauen. Und heute gucken wir uns halt mal einfach diese negative Seite an. Vier Gedanken zu dieser Überschrift. Mein erster Gedanke heißt, wenn Züchtigung fehlt oder wenn Erziehung fehlt. Du warst vielleicht schon mal einkaufen oder irgendwo unterwegs. Ich erinnere mich jetzt gerade, wir waren mal in einem Eiscafé in Limburg. Und da war eine Familie mit 2 Kindern und die haben mir total leid getan. Die Kinder haben sich ganz fürchterlich aufgeführt, sind ständig rausgerannt zur Tür. Die Mutter hechtete dann zwischen ihrem Eis und den Kindern, die noch relativ klein waren, die sie ja beaufsichtigen musste. Und es gab ein Gezeter und ein Geschrei. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, weiß ich nicht, habe ja nur diese Momentaufnahme miterlebt, die respektieren ihre Eltern nicht wirklich. Also es gab so gar nicht den Punkt, ich meine, wir haben auch lebendige Kinder gehabt und also die leben immer noch, aber wir sind halt, haben ein Stück Erziehung genossen, also wir haben uns Mühe gegeben. Aber wisst ihr so, dann hätte diese Szene irgendwann geendet und dann wäre Ruhe eingekehrt. Das ist nie passiert. Ich war selber total gestresst mit meinem Eis. Und solche Szenen oder beim Einkaufen, wenn dann so einer da im Gang liegt und schreit, ich will aber den Lutscher oder ich will aber jetzt das Comicheft oder so dieses, oh, kennt ihr das? Habt ihr in eurer Familie nie erlebt? Ich weiß dann immer die Kinder von den anderen. Aber so dieses Ding. Und das ist so was, was wir total ätzend finden, oder? Was so richtig doof ist. Und aber eigentlich, oder ja, führen wir das Bild kurz zu Ende, was ist am Ende dieses, ich lasse es laufen, ich erziehe nicht, das Kind hängt vom Fernseher und ist die ganze Zeit am Essen. Also diese Kombination von beidem ist dann am Ende, ne? Oder vom Computer heutzutage oder vom Tablet oder und stopft Süßigkeiten in sich rein, das ist der ganze Lebensinhalt. Ne, wenn man es laufen lassen würde, würde es irgendwie so ähnlich enden. Und die Mutter bringt dann am Anfang die Schokolade und später das Bier dann dazu oder so. Ne? Das ist, was wir nicht wollen. Also ich will das nicht. Vielleicht willst du das ja. Aber jetzt lass mich dir ein Geheimnis verraten. Eigentlich ist es das Gleiche, wie wenn erwachsene Leute weit jenseits des Vorschulalters im Fleisch leben. Wenn ein erwachsener Mensch, ein erwachsener Christ im Fleisch lebt, was heißt im Fleisch? Das bedeutet, ich gebe meiner menschlichen Natur, meinem sogenannten alten Menschen nach. Ich diszipliniere mich nicht. Ich setze mir selbst keine Grenzen. Ich gehe total nach meinen Gefühlen, 100%. Und wenn der Rest der Welt drunter leidet, ist mir das schnurzegal. Das ist eigentlich so die letzte im Fleischleben Phase. Und wo endet man dann? Wahrscheinlich, oder die meisten? Vor dem Fernseher mit Fastfood oder so irgendwie. Dauernd Essen, nur Unterhaltung und kein aktives Leben, keinen Sinn mehr im Leben. Und wenn du Kinder erzogen hast, weißt du eines? Das kostet Energie. Der Bernd weiß es und ich, aber ihr scheinbar nicht. Ich sag's nochmal, es kostet Energie. Ja, war das bei euch auch so? Ist das so? Manchmal hast du auch das Gefühl, du hast sie nicht mehr. Und du magst nicht die Konsequenz, die du gestern angedroht hast, durchsetzen, weil es kostet dich richtig Kraft. Erziehung kostet Energie. Und deswegen hat Gott ja Elternpaare sich erdacht. Das ist schon mal gut, wenn man die Last mit jemandem teilen kann. Dann ist man nicht so ganz alleine. Und es gab auch einige Momente, wo ich gesagt habe, also Bernd, ich habe zwar zu Gott geschrien, ich habe alles gemacht, aber ich glaube, ich raste nur noch aus. Ich verkrümmel mich mal und ich überlasse dir das Feld. Also wir haben die Kinder gemeinsam erzogen, nur so nebenbei. Aber als Mutter verbringt man naturgemäß, zumindest in unserem Lebensmodell, muss man heute dazu sagen, mehr Zeit mit den Kiddies. Und dann kam er und hat dann eingegriffen. Und das ist so schön, wenn man nicht alleine ist, richtig? Und wenn du dein Fleisch kreuzigen möchtest, das ist ja so ein herrliches Bild, Das sagt die Bibel. Wir sollen diesen alten Menschen mit seinen Werken töten. Wir sollen das Fleisch kreuzigen. Ist es eigentlich so ähnlich, wie wenn du ein bockiges Kind erziehst? Nur das wohnt halt hier in dir drin. Das ist der Unterschied. Und ich glaube auch, dass das Fleisch eigentlich das größere Problem ist. Oder dass wir uns selbst mehr im Weg stehen als der Feind. Der Feind ist ein besiegter Feind. Und wenn wir mit Gott gehen, wenn wir in Jesus sind, dann wird der Sieg sich manifestieren. Jemand sagte mal, wenn es noch am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das ist so eine Schlussfolgerung aus der Bibel. Also wenn es bei dir gerade noch nicht gut ist, dann sei doch zuversichtlich, dass Gott noch was Gutes aus deinen Umständen basteln wird und dass die Dinge sich transformieren werden. Amen? Amen. Neulich habe ich hier den Lindes-Kaffee in die Ecke geschmissen. Wer da war, erinnert sich, gewöhne dich nicht an schlechte Zeiten. So. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Meine Großeltern haben nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch Kaffeeersatz getrunken, habe ich damals gesagt, obwohl es den guten Kaffee schon lange und auch günstig wieder gab. So gewöhn dich nicht an etwas aus einer schlechten Zeit heraus, sondern nimm das gute Aroma, was Gott für dich vorbereitet hat. In der Gemeinde ist es so, ich habe an unseren Saal gedacht, als ich die Predigt schrieb. Ihr sitzt ja so schön schräg. Das ist ein Kino gewesen. Und wenn ihr studiert habt oder mal in einem Hörsaal war, dann wisst ihr, die sind auch so angelegt. Und ich glaube, dass Gott sich wünscht von uns, dass wir unsere Gemeinde als Hörsaal betrachten und nicht als Unterhaltungsprogramm. Also ich bemühe mich, eine gute Predigt zu halten, das zu sagen, was ich von Gott her empfinde. Aber das Wichtigere als das, was ich sage, ist das, was du tust damit. Das halbe Stündchen oder 40 Minuten, die gehen schnell vorbei. Aber das, was dir bleibt und was du umsetzt, das ist viel wesentlicher als das, was ich jetzt hier sage. Aber ich sage es, damit du was umsetzen kannst. Amen. Mein zweiter Gedanke ist, bist du Überwinder oder wurdest du überwunden? Das ist ja auch so ein biblischer Begriff, den kann man vernachlässigen, aber der ist sehr wichtig. Etwas zu überwinden, bedeutet, sich nicht mit einer Hürde abzufinden, sondern sie anzugehen. Wenn du Gottes Plan für dein Leben ernst nimmst, wenn du deine Berufung ausfüllen willst, dann wirst du einige Dinge überwinden müssen. Und dein Fleisch sagt dir dann oft, will ich aber nicht, habe ich keinen Bock drauf, das andere ist doch viel bequemer und lass das mal die Erika machen oder sonst wen, die machen das doch so toll. Aber du bist von Gott genauso wichtig, für Gott genauso wichtig wie die Erika. Amen. Du bist an deinem Platz einmalig und wenn du im Fleisch lebst, dann hat das Konsequenzen. Und wenn du im Geist lebst, dann hat das coole Konsequenzen. Wenn du dein Fleisch zur Schule schickst und es nicht machen lässt, was es will. Die Bibel ist voll mit Bibelstellen in dieser Richtung. Ich habe ein paar rausgesucht aus den Sprüchen. Sprüche 15, Vers 31. Das Ohr, das da hört, auf heilsame Weisung wird unter den Weisen wohnen. Wer Zucht verwirft, der macht sich selbst zunichte. Wer sich aber etwas sagen lässt, der wird klug. Lässt du dir was sagen? Also ich mag schon auch Lob lieber als auch die konstruktive Kritik. Ich bin ein Mensch und das ist wahrscheinlich, liegt uns einfach nahe, dass wir es gerne haben, wenn einer sagt, hast du toll gemacht, Christian. Super, dein Zeugnis, so, da kommt noch was. Ja, irgendwann führst du andere dahin, das zu erleben, was du gerade erlebst. Und das ist cool. Aber wenn wir dann Korrektur erfahren, wie fühlt sich das an? Und die Bibel sagt, dass wir weise sind, wenn wir das gut finden. Und ich habe irgendwann mal so eine Qualitätsentscheidung, nennt man das, so eine Grundsatzentscheidung getroffen. Ich will Korrektur gut finden. Es fühlt sich nicht immer gleich danach an, aber der Heilige Geist macht immer die Glocke an und sagt, Iris, weißt du noch? Vor 17 Jahren haben wir beide mit Sprüche 8 diese Entscheidung getroffen. Denk doch einfach mal drüber nach, was derjenige dir gerade gesagt hat und beweg's mal. So, und das hat mir schon oft sehr weitergeholfen. Die Gute Nachricht-Übersetzung gibt den Text folgendermaßen wieder. Ein Mensch, der auf hilfreichen Tadel hört, gehört zu den Weisen. Wer Zurechtweisung verwirft, wirft sein Leben fort. Wer sich korrigieren lässt, kommt zu tieferer Einsicht. Den Herrn ernst nehmen, das ist Erziehung zur Weisheit. Da haben wir das Wort Erziehung nochmal. Wer Zucht verwirft, Sprüche 13, gerät in Armut. Magst du Armut erleben in deinem Leben? Ich glaube, das. Man kann arm mit Gott leben und reich mit Gott leben. Das zweite gefällt mir besser. Ja? Und das alles andere sind die religiösen Geister, die sagen, das erste ist der richtige Weg. Das ist nicht die Wahrheit. Meine Bibel sagt, Christus wurde arm, damit ich reich sein kann. Und das nimmt auch den natürlichen Bereich nicht aus. Ich muss nicht Löcher in den Schuhen haben, um ein guter Christ zu sein. Ganz im Gegenteil. Sondern ich kann die Güte Gottes zeigen. Ich habe einen guten Vater. Und der mag es, wenn ich ordentliche Schuhe habe. Also ehrlich gesagt fällt mir gerade auf, dass einen von den zwei, die ich anhabe, mein Hund mal drauf rumgekaut hat. Aber die sind nur bequemer geworden dadurch. ja, okay. Mein dritter Gedanke zu der Überschrift. Und diese Predigt erhebt Anspruch auf Unvollständigkeit. Also es ist wirklich nur so ein, ich schmeiß euch mal so vier Gedankenbrocken von mir dahin. Mein dritter Gedanke zu dieser Kindergartenüberschrift ist, wie Paulus mit Unreife umging. Und das hat mich die letzte Zeit extrem bewegt. Ich habe dieses Jahr eine unkonventionelle Art, die Bibel zu lesen, ohne konkreten Plan. Ich lese jeden Tag. Ich lese meistens das Buch der Sprüche, je nach dem Datum, also heute Sprüche 15, ne, 15. Und im Neuen Testament lese ich ganz viel, je nachdem, wie ich mich geführt fühle. Nächstes Jahr mache ich es wieder anders, aber dieses Jahr ist es so. Und jetzt habe ich die beiden Korintherbriefe gelesen und lese sie gerade ein weiteres Mal. Und beim Bibellesen dieses Mal, dieser Texte, ging es mir so, ich habe sie so gelesen, wie ich sie noch nie gelesen habe. Und ich kenne sie, ich kann dir Sachen sagen, die da drin stehen, weiß ungefähr, in welchem Kapitel manchmal was steht. Also ist mir nichts Fremdes und doch was für mich völlig neu und hat mich total bewegt. Und Gott hat für mich beleuchtet, wie Paulus mit dieser Gemeinde umgegangen ist. Und wenn ihr den ersten Korintherbrief lest, das erste Kapitel, dann kommt nach der Begrüßung folgende Aussage von Paulus. Ich danke euretwegen, meinem Gott, alle Zeit für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben worden ist. In ihm seid ihr reich geworden an allem, reich an Wort und Erkenntnis aller Art. Denn das Zeugnis von Christus ist bei euch so fest verankert, dass es euch an keiner Gabe mangelt, solange ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Er wird euch auch Festigkeit geben bis zum Ende und kein Tadel wird euch treffen am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen wurdet in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Es fing an, wisst ihr noch den Anfang? Ich danke Gott alle Zeit für das, was bei euch passiert. So mal zusammengefasst. Und dann denkst du doch, boah, die Gemeinde in Korinth, das muss voll die Hammergemeinde gewesen sein. Die müssen Paulus so positiv motiviert haben mit der Art, wie sie Christentum gelebt haben. Das war die wahre Wonne. Kinder, die dem Papa Freude machen. Und nur Freude. So klingt doch der Staat, oder? Klingt das so? Diese Gemeinde in Korinth, sie war ein Hammer. Aber kein Hammer der Wonne für geistliche Eltern. Also, ich habe eine Liste gemacht. Und ich lese euch meine kleine Liste mal vor. Was war in Korinth? In Korinth gab es Streitigkeiten massiver Art. Da werden sogar zwei Frauen namentlich genannt und geschimpft. Die sollen sich endlich mal zusammenraufen. Und es gab Spaltungstendenzen. Ein Teil der Gemeinde hat sich zu Paulus hingezogen gefühlt, ein Teil der Gemeinde zu Apollos. Und die haben dann ständig, ich gehöre zu dem und mich hat der getauft und dödödö. Und die haben sich da total aufgerieben dran. Kindergarten. Paulus schreibt im Kapitel 3 des ersten Korintherbriefes, sie waren unfähig, feste Speise zu nehmen. Das heißt, er konnte dann nicht gescheit predigen. Der hat ihnen eine reduzierte Kost, Milch nennt er das in der Analogie, konnte er ihnen nur geben, weil sie einfach nicht in der Lage waren, ein ordentliches Vollkornbrot als Predigt überhaupt zu verdauen, zu verstoffwechseln, zu raffen, aufzunehmen. Weil ihr seid voll im Fleisch, schreibt Paulus. Eifersucht, dann wiederholt nochmal, Streit und Zwietracht sind geblüht in Korinth. Und wenn du den Galaterbrief studiert hast, da stehen die Werke des Fleisches. Da steht, das ist, die erfüllen die Liste der Werke des Fleisches, die Korinther. Total. Trifft perfekt zusammen. Dann war es wohl so, dass sie sich selbst für schlau hielten. Es gab Probleme mit Stolz. Paulus schreibt, dass sie dringend Veränderung brauchten. Und im 5. Kapitel des 1. Briefes schreibt er über Unzucht, die sogar bei Menschen, die in der Welt leben, total undenkbar ist, dass ein Mann mit der neuen Ehefrau des Vaters Sex hat. Und dass die Gemeinde sich nicht mal darüber aufregt und nicht mal damit umgeht. Sie war eine Hammergemeinde, die Gemeinde in Korinth. Aber da waren für Paulus so viele Herausforderungen drin. Es ist noch nicht vorbei, es gibt noch mehr. Die Bibel sagt uns, dass in dieser Gemeinde Leute waren, Christen, die einander vor Gericht gezerrt haben. Das ist natürlich total super, wenn du sagst, ich bin bekennender Christ und die Elfriede ist auch bekennende Christin und ihr habt Streit wegen dem Apfelbaum an eurem Grundstück. Und dann kriegt ihr das nicht gebacken, dass irgendeiner von euch sagt, ich lasse mir jetzt das Unrecht tun und deine ollen Äpfel schenken mir die Wespen oder keine Ahnung. Welche Streitigkeiten auch immer da waren, sie haben es nicht geschafft, innerhalb der Gemeinde mit Unterstützung von Geschwistern, von Leitern vielleicht, ihre Dinge zu bereinigen oder Unrecht zu erleiden. Sie haben das in die Öffentlichkeit gezerrt. Was für ein Bild von Gott, was für ein Bild von Gemeinde und wie viele Menschen impft sowas gegen das Christentum. So werden wie die, brauche ich nicht. Zoff mit einem Nachbarn, habe ich selber. Versteht ihr, das war so für das Reich Gottes so destruktiv, die Art und Weise, dieses Verhalten. Dann in dem Teil vom Abendmahl, ihr kennt den, das ist ja auch in dem 1. Brief an die Korinther im 11. Kapitel, da steht, dass den Schwachen Anstoß gegeben wurde. Da waren Leute besoffen im Gottesdienst. Ich meine, ich habe der Besucherservice hat keine, wie nennt man diese Röhrchen zum Testen, aber habe ich noch nicht so oft erlebt. Habe man auch gehabt, Menschen mit einer Fahne, aber das waren dann meistens Leute, die noch nicht gläubig waren oder die ihr Leben noch am Anfang ja begonnen haben, mit Gott zu sortieren. Es gehört nicht so zur Regelmäßigkeit, auch in den anderen Gemeinden, wo wir so rumkommen, dass die Leute besoffen im Gottesdienst sind. Also die Gemeinde in Korinth, die war krass. Also, ich würde euch nicht tauschen für die Jesu. Hier ist es nett, ne? Nee, würde ich sowieso nicht. Nein. Liebe, wisst ihr, was ein schöner Mann ist? Ein schöner Mann ist 1,83 Meter groß, wiegt knapp über 90 Kilo, hat an verschiedenen Stellen des Kopfes weniger und an anderen mehr Haare. Wurde am 15.11.1967 geboren. Für mich ist mein Mann der Schönste. Und ein Mann ist dann schön, wenn er meinem Mann ein bisschen ähnlich sieht. Versteht ihr? Und seit ich älter bin, ist für mich ein Mann ohne Falten eher noch ein Kind. So in der Wahrnehmung, versteht ihr? So die Liebe entscheidet, was wir schön finden. Ist es nicht so? Bei der Gemeinde ist es genauso wie beim Ehepartner. Du liebst, wenn es gut läuft, wie es laufen soll, wie Gott sich das gedacht hat, du liebst dein Gegenüber. Und du findest es fantastisch, wie er oder sie gemacht ist. Okay. Besoffen im Gottesdienst, da waren wir. Geben war nicht ihre Stärke. Die waren geizig. Die waren untreu im Geben, weil was hat Paulus gemacht? Er ist zurück in seinen weltlichen Beruf, um in Korinth predigen zu können, weil die ihn nicht unterstützt haben, wie sie es hätten tun sollen. 9. Kapitel, 1. Korintherbrief. Es gab unbereinigte Sünde, es gab Schwache und Kranke unter ihnen. Es gab Durcheinander in den Gottesdiensten, Kapitel 14. Da muss totales Chaos gewesen sein. Die haben geschwätzt. Bei uns ist das am Anfang manchmal so. Dann wünsche ich mir immer, dass die Technik die Musik ganz laut macht und das Licht ganz dunkel wird. Aber wir sehen, es geht dann. Nach 5 Minuten geht's meistens. Aber so geschwätzt während dem Gottesdienst, außer jetzt ein netter Kommentar zur Predigt. Also das kriege ich zumindest nicht mit. Manches kriege ich auch nicht mit. Das ist auch super. Muss ich ja auch gar nicht. Aber jedenfalls muss hier das totale Chaos geherrscht haben. ein Geplöke von einer Seite zur anderen. Die Gaben wurden unordentlich ausgeübt. Paulus hat ja eine richtig lange Passage in diesem Kapitel dafür gebraucht, damit er denen mal erklärt, wie sowas ablaufen kann. Und dass auch nicht jeder, der einen Impuls hat, vielleicht drankommt. Wenn da 10 sind, dann sucht man eben 2, 3 raus. Das ist notwendig. Ja. Und bei dieser langen Liste am Ende, als ich das dann so aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, mein lieber Paulus, welche Brille hast du denn aufgehabt, als du dir diese Kindergartengemeinde, diese unreife Gemeinde angeschaut hast? Hast du immer diese Brille auf, wenn dir Unreife begegnet? Ich nicht. Manchmal nervt's. Aber ich verrate dir ein Geheimnis. Wenn du neben Jesus stehst, selbst wenn du wirklich schon ganz ordentlich als Christ gefestigt und diszipliniert bist und gut aufgestellt bist, siehst du ganz grün aus. Ganz grün. Ganz unreif. Jeder von uns. Also ich kenne meine Bockigkeiten, ich kenne meine Baustellen, der Bernd kennt sie auch. Und Gott hält das aus. Ich will es auch aushalten. Und ich habe so die Entscheidung getroffen und ich lade dich ein, dass du die auch tust als Reaktion auf diese Zusammenstellung. Geh doch mit Kindergartenmanieren von anderen auch so um, wie Paulus mit den Korinthern. Ich danke meinem Gott alle Zeit für. Und wenn man den Einladungstext nochmal liest, findet man auch ganz viele glaubensvolle Aussagen für das, was Christus in euch tut oder tun wird. Paulus glaubte an das Potenzial dieser Gemeinde. Er hat den Dreck nicht übersehen. Und wenn du das liest, was er schreibt, der hat auch nicht schweigend da ein Mäntelchen drüber gelegt. Der hat gesagt, das ist eine Riesensauerei, lass es mich mal derb ausdrücken. Das müsst ihr in Ordnung bringen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Diese Unzucht muss konfrontiert werden. Der Mann muss aus der Gemeinde geschmissen werden, wenn er nicht Buße tut. Ne? Dieser mit der sexuellen Beziehung zu der Ehefrau, zu der neuen Frau des Vaters. Er hat Tacheles geredet, sagen wir. Aber er hat diese Gemeinde geliebt. Wenn du den Rahmen dieses Briefes und des zweiten auch liest, er hat diese Gemeinde geliebt und er war davon überzeugt, dass sie nicht so schlimm sind oder dass sie ihre Schlimmheit nicht größer ist als das, was Gott zu tun vermag. Und das finde ich ganz gewaltig. Er schreibt in 2. Korinther 12, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Das könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Und ein Vers, da kannst du mal drüber heulen, wenn du zu Hause bist oder auch gerne jetzt. 2. Korinther 12, Vers 15. Da schreibt Paulus, ich aber will sehr gerne Opfer bringen, und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Das ist Christus in Paulus, oder? Liebe, die gibt, auch wenn sie nichts oder sogar das Gegenteil von dem, was sie verdient hätte, zurückbekommt. Ich lese es vielleicht einfach nochmal. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Es gibt eine Bibelstelle, die es auch bei den Briefen an die Korinther, ich habe es mir irgendwo hingeschrieben mit Hand. Da sagt Paulus, ihr mögt vielleicht 10.000 Zuchtmeister haben, aber ihr habt nicht viele Väter. Und in der Konfrontation mit Kindergartengehabe, mit Unreife, mit blödem Verhalten von anderen, gibt es immer diese zwei Möglichkeiten. Ich kann Zuchtmeisterin werden oder Mutter. Auch die Mutter züchtigt, auch die Mutter setzt Grenzen und zieht Konsequenzen durch. Oder der Vater. Aber er oder sie tut es aus Liebe. Man tut es mit einem Blick auf die Person, die glaubt an das Potenzial, trotzdem sie sich gerade total bescheiden verhält. Da ist jemand in deiner Zelle, den hast du so gut aufgebaut und hast so viel investiert und dann fällt er wieder zurück in die Welt, holt die ganzen alten Sachen, die er bei den 5 Bevos, auf denen er war, schon wieder abgelegt hatte, wieder raus und fängt den ganzen Soße von vorne an. Da hast du 2 Möglichkeiten. Verzweifeln, Opfermentalität, was habe ich nicht alles in den oder in die investiert? Ja? Oder du wirfst deinen Glauben nicht weg und sagst, die Zeit kommt. Deine Zeit kommt, dass du merkst, ohne Gott, das ist es einfach nicht. Ohne Gott ist das Leben entsetzlich. Es ist langweilig, es ist zerstörerisch. Es ist nicht das Highlight, von dem du dachtest, dass es das ist. Mein letzter Gedanke. Und das ist eine Frage. Darf ich mit euch so ein bisschen reflektieren, ein bisschen nachdenken? Habt ihr das auch manchmal, wenn ihr Bibel lest oder überhaupt, dass es so Dinge gibt, dass es so Fragen gibt, die ihr euch stellt und wo ihr nicht so gleich eine Antwort drauf habt? So grundsätzliche theologische Fragen, Fragen über Gott, über den Glauben. Und ich hatte so eine Frage und habe die seit Monaten, vielleicht seit 1-2 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, bewegt. Und meine Frage oder eine meiner Fragen war, hat der Ungehorsam von Christen oder von dem einen Christen Auswirkungen aufs Reich Gottes und auf andere Christen oder kompensiert Gott den ganzen Krempel? Versteht ihr meine Frage? Also wenn einer im Fleisch lebt, als Kindergartenkind lebt, obwohl er eigentlich selber schon ganz woanders sein könnte und maßgeblich was beitragen könnte zum Reich Gottes, aber immer noch in die Windeln macht. Wenn einer das bewusst macht, hat das Auswirkungen auf andere Christen oder nicht? Oder kompensiert Gott das? So, ihr seid schlau, ihr wisst das alles schon, ohne so lange darüber nachzudenken. Lasst mich euch ein Beispiel geben. Ich bin jetzt ganz transparent. Seit 5 Monaten haben wir in der Gemeinde weniger Einnahmen als Ausgaben. So, du musst jetzt nicht heulen, du musst nicht verzweifeln, wir machen auch nicht zu, es bringt uns auch überhaupt nicht um, das ist normal. Es gibt Phasen, die sind so. Es gab dann auch immer wieder mal Phasen. Einmal weiß ich, habe ich den Vorstandsbrüdern gesagt, ihr solltet mich jetzt eigentlich entlassen, wenn ihr rational denkt. Die haben gesagt, nö, wir entlassen dich nicht, Iris. Das wird gut. Und dann zog das wieder an. Das sind so Wellenbewegungen. Das ist ein Stück normal. Und das ist auch im Reich Gottes wohl nicht berechenbar. Aber auch unter dem Aspekt habe ich mir dann die Frage gestellt. Irgendjemand sagte beim Opfer, hat neulich die Bibelstelle zitiert aus Haggai, meines ist das Silber, meines ist das Gold. Ne? Wisst ihr noch? Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das denn jetzt, wenn jetzt einer, der geben sollte, nicht gibt? Dann ist ja weniger Geld da, richtig? Normal ist das so. Kompensiert Gott das dann automatisch? Oder kann dann die Gemeinde weniger tun, als sie tun würde, wenn sie das Geld hätte? Also normalerweise behalten wir das ja so für uns, so wie Eltern manche Sachen für sich behalten, das ist auch nicht wichtig. Wir beten dann einfach mehr für Finanzen und dann fließen sie auch mehr. Das ist einfach das Erleben, was wir haben. Aber da ich auch ein Stück in der Buchhaltung mit involviert bin, den Bereich überwache und unsere treue, fleißige, super, mega arbeitende Melanie, die hier die Hauptarbeitslast leistet und das sehr zuverlässig, sehr gewissenhaft, also das ist wirklich ein Geschenk. Das darf an der Stelle mal gesagt sein. Und trotzdem kriege ich auch Zahlen mit. Ich gucke nicht alles, ich kontrolliere das auch nicht. Ich habe da jetzt auch keine Ambitionen. Aber man kriegt Sachen mit und ich weiß einfach, ich muss nicht groß mich hinsetzen und Taschenrechnen. Ich weiß, wenn jeder nur seinen Zehnten geben würde, der zur Gemeinde gehört oder zur Gemeinde gehören sollte, dann hätten wir nicht nur immer Kostendeckung, sondern wir hätten Überfluss. Wir müssten uns wirklich die Frage stellen, was machen wir denn jetzt? Wir haben einen fantastischen Puffer, wir haben Überflusszeiten, wir haben Sonderspenden, wir haben fantastische Sachen und ich glaube, wir wirtschaften da ganz gut und weise und versuchen da auch immer einen guten Puffer zu halten und deswegen ist es auch nie ein Problem, wenn solche Phasen kommen. Aber das war eben so ein Aspekt, beim Geld kann man es leichter nachvollziehen als beim Gebet. Wie würde Gemeinde aussehen, wenn alle für Gemeinde beten würden, die zur Gemeinde gehören. Versteht ihr? So, das kann ich nicht messen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich komme auch nicht bei euch zu Hause vorbei morgens um 5 oder um 7 und gucke, ob du betest für die Gemeinde. Ja, das ist, wir ermutigen, wir empfehlen und ja, das ist dein Ding mit dir und Gott. Aber was, da, ich glaube, da geht einfach noch was. Und die Frage habe ich mir mit der Bibel beantwortet. Was macht der Ungehorsam von einigen mit den anderen? Zum einen habe ich festgestellt, Gott hat sich von unserem Gehorsam abhängig gemacht. Was die Evangelisation dieser Welt betrifft, hat das was mit mir zu tun. Ich habe einen Auftrag. Ich kann den Mund aufmachen oder ich kann schweigen. Im Buch Hesekiel ist das ja ganz hart. Dann sagt er, dass das Blut von dem Gottlosen, Hesekiel 3, werde ich von deiner Hand fordern, wenn du ihn nicht warnst. Wenn er sich dann trotzdem gegen mich entscheidet, ist das dem sein Problem. Aber wenn du ihm nicht sagst, dass er umkehren muss, dann hast du genauso ein Problem. Dann hat das, musst du mir Rechenschaft geben dafür, sagt Gott. Also bei Evangelisation ist das so. Dann hat Jesus so das einzige konkrete Gebetsanliegen, was er gab, ist, betet für Arbeiter in der Ernte. Für mich ist ein Arbeiter in der Ernte einer, der zupackt, der mitarbeitet, der treu ist im Geben, der betet, der eine Vision hat für das, was Gott tun will. Dann habe ich das Buch Haggai gelesen, da wo der Satz drin steht mit dem Silber und dem Gold. Und Gott hat Wege, auch an der Untreue anderer vorbei. Das weiß ich, das habe ich schon erleben dürfen. Aber die anderen 37 Verse des Buches Haggai, da geht's um Ermahnung. Gott sagt zu dem Volk Israel, mein Haus liegt in Trümmern, während ihr euch selbst eure Häuser baut. Das heißt, die haben sich um ihren eigenen Kram zu Hause sehr, sehr gut gekümmert, aber um die Gemeinde eigentlich nicht geschert. Und das Haus Gottes damals lag brach, weil jeder mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt war. Und der Ungehorsam von Gottes Volk, bei Haggai finde ich es jedenfalls, hat hier das Zustandekommen von Gottes Willen boykottiert. Nicht ganz ausgehebelt, aber doch sehr, sehr eingeschränkt. Bei Nehemia habe ich gelesen, Nehemia 13, ich erfuhr, dass die Anteile für die Leviten nicht entrichtet worden waren, dass die Leviten und die Sänger, die die Arbeit verrichten sollten, daraufhin weggelaufen waren, jeder auf sein Feld. Ja, würde ich dann irgendwann auch machen, würde ich wieder in die Verwaltung gehen, die brauchen ja Leute wegen der Flüchtlinge, aber werde ich nicht. Das ist überhaupt nicht, ich weiß, dass ich, als ich meinen Beamtenstatus in den Wind geschossen habe, dass ich an dem sichersten Arbeitsplatz meines Lebens angekommen bin. Amen. Weil ich weiß, dass Gott mich hier haben will. Und menschliche Sicherheiten sind sekundär. Wenn du da bist, wo Gott dich haben will, in der Welt, in deinem Beruf oder irgendwann im vollzeitlichen Dienst oder jetzt im vollzeitlichen Dienst, bist du genau da angekommen, an deinem sichersten Arbeitsplatz. Und wenn du einen verlierst und du bist Gott treu, dann wird er einen besseren für dich haben. Amen. Amen. Ja, dann gibt's bei Nehemia das Ähnliche, dann wurde auch geschimpft und dann haben die wieder ihren Zehnten gegeben und die kamen wieder zurück und die Priester haben wieder ihren Dienst getan. Und dann habe ich zum Schluss noch an Jesus gedacht. Jesus war ja Zimmermann, hat also auch erst in einem weltlichen Beruf gearbeitet und dann 3 Jahre war er im vollzeitlichen Dienst und die Bibel sagt uns, das kannst du auf dem Handout dann nachstudieren, verschiedene Bibelstellen, dass es Menschen gab, die diesen Dienst finanziell unterstützt haben, dass da Spenden geflossen sind. Und der Schatzmeister, das wissen wir auch, das war der Judas. Und der Judas war hinten nicht so wie vorne. Der war ein Dieb, sagt die Schrift, und er hat Geld aus dem Beutel genommen für seine eigenen Belange. Und ich habe jetzt zumindest in den Evangelien nicht gelesen, dass das irgendwie übernatürlich multipliziert wurde dann in dem Beutel, das, was gestohlen war, was gefehlt hat. Also gehe ich davon aus, dass selbst der Dienst Jesu durch den Ungehorsam von einem eingeschränkt war. Jetzt nur mal auf das schnöde Geld bezogen, weil wir es da halt leichter so logisch nachvollziehen können. Und das fand ich interessant. So denke ich, dass mehr geht. Und ich weiß, dass mehr kommt. Und ich glaube, dass Gemeinde insgesamt, wahrscheinlich jede Gemeinde und wir auch, ein Stück hinter ihrem Potenzial herhängt. Ein Stück hinter dem ist, wie es aussehen würde, wenn jeder voll seinen Platz einnehmen würde, im Geben, im Mitarbeiten, in der Fürbitte. Das ist einfach so. Wenn bei der Eva jemand seinen Dienst hinhaut und sagt, Eva, ich mache jetzt keinen Kinderdienst mehr, dann haben die anderen 7 oder weiß ich nicht, wie viele es sind, haben ein Problem. Die müssen nämlich mehr arbeiten. Die Eva ist eine Frau des Glaubens. Die ist immer zuversichtlich, die ist immer gut drauf, wenn sie jemanden verliert. Die lässt sich nicht runterziehen. Das finde ich eine Sache, die ist total cool an ihr. Und die sagt, Gott schickt mir neue. Und Gott schickt mir die, die da auch richtig mit Freude reingehen. Und sie kriegt da neue. Aber dazwischen gibt es immer eine Zeit, wo es einfach blöd ist. Wo es richtig doof ist und wo die anderen mehr rödeln müssen. Und das ist in jedem Dienst so. Also ist für mich die Schlussfolgerung, ja, Ungehorsam von einigen oder Einzelnen hat Konsequenzen für andere Christen, hat Konsequenzen für das Reich Gottes. Und jeder von uns wird vor Gott Rechenschaft geben. Du kommst trotzdem in den Himmel, aber du hast einen Platz. Und ich sag dir was, das ist auch nicht fürchterlich, das macht viel, viel Freude. Das macht viel, viel Freude, Gott zu dienen und an deinem Platz der Gemeinde zu dienen. Du sollst dich jetzt nicht überarbeiten. Oder wenn du schon 3 Dienste hast, du brauchst ja nicht noch 3 suchen. Sei ganz entspannt. Und ich kenne auch einige andere Gemeinden und darf hinter die Kulissen gucken bei manchen. Und ich weiß, dass wir einen ganz, ganz, ganz großen Treuequotienten haben. Im Geben, in der Mitarbeit, auch im Beten. Ich weiß das. Das ist total super. Aber der Gedanke kam und der Gedanke kam mir für die Predigt drum, gestattet mir, dass ich das jetzt einfach mal so dahinschmeiße. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen. Jetzt sage ich dir mal, was mein Traum ist. Mein Kurzfristtraum fürs Christuszentrum. Okay. Wir haben nicht nur Kostendeckung, die haben wir sowieso. Ihr kriegt ja jetzt alle Weihnachtsgeld. Nee. Okay. Ich weiß, wie das ist. Ich habe keine Angst. Alles ist gut. Wir haben nicht nur Kostendeckung, sondern wir werden, das ist jetzt Glaube, ne? Frag mich nicht ab wann und wo, wir werden Büroräume anmieten. So richtig eigene, ordentlich, nicht, dass unser Büro unordentlich wäre, aber so richtig eigene Büroräume. Wisst ihr, was das erste Büro von Bernd war? Es war der Heizungskeller in der Faulberer Straße in Hadamar. Der saß neben, der war das Öl, neben der Ölheizung in einem Loch saß der an einem Schreibtisch. Gardinen hat die Angelika davor gemacht, dann hat er einen Abstieg erlebt, dann sind wir nämlich zu uns in unser Haus jetzt heute gezogen und ich habe keine Gardinen vor die Bruchsteine gemacht und dann saß er bei uns im Keller und wenn die Heike kennt unseren Keller und die Katja wahrscheinlich auch, da war unser Gemeindearchiv bis vor kurzem, rechte Seite Keller, links Lehmkeller, rechts Archiv, da kann, also ich kann da aufrecht stehen, aber der Bernd konnte da nicht stehen. Das heißt, Gott hat ihn Demut gelernt mit seinem zweiten Büro, in dem er nicht mal aufstehen konnte. Knien und sitzen, ne? was kam denn dann? Ja, dann kam vor 18 Jahren das Büro, so wie wir es jetzt haben, ein Teil unseres Hauses. Und das ist auch super. Das hat sicherlich einige Nachteile für uns als Familie gehabt, aber es hat auch viele Vorteile gehabt. Es war toll, die Zeit, wo die Kinder klein waren. Wir konnten viel zusammen machen und man war schnell am Arbeitsplatz. Das ist auch eine coole Sache, wenn du weit fahren musst, ne? Das ist wunderschön, aber ich glaube, wenn wir wachsen wollen, brauchen wir ein ordentliches eigenes Büro, wo Menschen auch arbeiten können, wenn die Trümpers Urlaub haben, wenn wir frei haben oder auch mal keinen Bock darauf, fremde Leute in unserem Haus zu haben. Versteht ihr? Und mein nächster Traum nach den Büroräumen ist der logische. Ich würde gerne einem sehr, sehr fleißig dreschenden Ochsen unserer Gemeinde sehr gerne Futter geben. Das ist nämlich die weltbeste Gemeindesekretärin, die wir haben. Und das ist der nächste Schritt, der kommen wird. Das ist die Heike. Und da werden auch noch andere folgen. Und was ich dann sehe, wovon ich dann träume, ist, dass wir eins dieser Ladenlokale, wo ständig Geschäfte aufmachen und wieder schließen, dass wir das in Besitz nehmen. Weil das gehört eigentlich schon lange zu uns. Das gehört schon lange zu uns, für unsere Kinder, weiß ich nicht, Jugend, whatever, damit wir ein bisschen mehr Platz haben und die da unten ihren Lautstärkepegel nicht so ganz mit diesen ganzen Gruppen haben. Das ist, was dann kommt. Aber das ist nur für die kurze Zeit. Langfristig wird die Bude hier zu klein und wir ziehen um und irgendeiner baut gerade irgendwo vielleicht im Gewerbegebiet irgendein Teil, genau wie damals hier das Kino gebaut wurde, nur für uns, hat nur keiner gewusst. Und dann ziehen wir um. Kannst du das sehen? Okay. Dann bin ich fertig und werde noch ein Opfer einsammeln, nicht für die Gemeinde, sondern für eine andere Gemeinde. Das haben wir auf dem Herzen, der Bernd und ich. Ihr kennt Pastor, oder die ihr zur Gemeinde gehört, euch ist der Name vertraut, Pastor John Clousset aus Togo. Die Gemeinde, mit der Bernd verbunden ist durch Dienst dort. Pastor John hat Malaria gerade hinter sich gebracht, war gesundheitlich sehr stark angefochten. Und ihr wisst, wir haben schon mal dafür gesammelt, dass sie mit ihrem Gebäude und ihrem Grundstück da bestimmte Abträge leisten müssen. Und ich glaube, dass ein Teil oder eine Quelle für diese Gemeinde, um diese Last zu tragen, auch wir sind. Und deswegen mache ich das auch gerne, eine Aussaat nochmal zusammenlegen. Also wir legen was zusammen und vielleicht magst du dich beteiligen für die Gemeinde. Die müssen raus. Dann sag das mal ordentlich. Okay. Also das ist irgendwie dieser Eigentümer von dem Grundstück, ist es glaube ich, der jetzt, da ist so eine Jahresfrist abgelaufen, der will es verkaufen. Und wenn sie es nicht kaufen, dann müssen sie quasi ihr Gebäude verlassen. Genau. Wenn wir das jetzt machen, sei total entspannt. Frag Gott, habe ich einen Teil daran? Wenn ja, dann gib freudig. Und wenn nicht, dann sei total relaxed. Ihr könnt auch, ja. Ja. Wir haben einen Teil, was haben wir damals bezahlt? Auch eine Zahlung fürs, auch für das Grundstück. Ja, das war für den gleichen Zweck. Das kannst du machen. Ja, 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 kannst du machen. Ja, genau. Bevor wir das machen, steck nur mal das Portemonnaie weg, würde ich gerne beten. Können wir noch einmal zusammen stehen? Vater Gott, ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen. Das ist, was dein Wort sagt. Der Feind mag nicht Gemeinde und du liebst Gemeinde. Und Herr, du liebst uns und ich danke dir einfach, dass wir ein Teil sein dürfen deines Leibes hier in Limburg und dass wir den Auftrag, den du uns gegeben hast, ausführen dürfen. Und ich bete einfach, Vater Gott, dass du, da wo Ungehorsam möglicherweise ist bei Einzelnen, Herr, ich weiß nicht, du siehst die Herzen, du weißt, wo jeder steht, bete ich, dass dein Geist der Buße einfach da ist und dass jemand gerne diese Korrektur annimmt und sein Leben verändert und anpasst. Und Herr, ich danke dir aber auch vor allen Dingen für die Vielzahl von treuen Menschen, die seit ja, vielen Jahren, Jahrzehnten oder auch ganz jung dazugekommen, in Treue mit dazu beitragen, dass diese Gemeinde lebt, besteht, wächst und ausgebaut werden kann. Danke, 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 Vater Gott. Es macht so viel Freude, mit diesen Menschen vorwärts zu gehen. Ich bin so dankbar für meine Gemeindefamilie, die ist richtig cool. Und Vater Gott, ich danke dir für Togo. Ich danke dir für diese Geschwister, die mit ganz anderen Sachen kämpfen, als wir kämpfen, Herr. Herr, sie leben und bauen Gemeinde unter viel einfacheren Umständen. Und ihre Herausforderung ist jetzt gerade finanziell. Und wir beten, Herr, für unsere Geschwister. Wir segnen sie zum einen, dass sie nicht verzweifeln, sondern dass sie festhalten am Glauben. Dass sie festhalten an der Vision für ihre Gemeinde. Dass sie wissen, dass sie mit und ohne dieses Gebäude bestehen werden, wachsen werden und dass du deine Pläne verwirklichst mit ihnen und durch sie. Und Vater Gott, ich danke dir auch, dass wenn wir oder einige von uns Teil ja mit dran haben dürfen, dass sie diese Hürde jetzt nehmen, dann danke ich dir, dass du jetzt zu uns redest, dass wir ganz entspannt einfach ja eine Summe im Kopf haben oder einen Beitrag im Kopf haben und den jetzt geben können oder noch nachträglich geben können. Ich danke dir dafür, Vater. Und ich setze das Geld frei. Ich setze das Geld frei für das Christuszentrum. Und ich sage, das kommt rein in Jesu Namen. Ich setze das Geld frei für Togo. Und ich sage, das Geld kommt rein in Jesu Namen. Du hast einen Plan, du hast eine Lösung für unsere Geschwister. Und ich danke dir, Gott, dass du versorgst. Ich danke dir, Gott, dass du treu bist und dass du Kanäle findest, dass dein Segen durchbricht, Herr, und dass dein Reich so gebaut wird, wie du es willst. Wir ehren dich und wir preisen dich. Amen. Genau. Die beiden stehen hier vorne. Wer sich beteiligen will, kann einfach kurz nach vorne gehen. Umschläge sind auch da. Und ja, wenn du es auf dem Herzen hast, bitte, bitte sei dabei und tu deinen Teil dazu. Dankeschön.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.